Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer Sendung der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Die heutige Sendung ist ausgelöst worden durch eine Frage der Moderatorin im ORF-Morgenjournal Ende Oktober. Diese Frage ist gestellt worden an eine Virologie-Expertin und sie war so formuliert: Wann haben wir die einzige wirklich wirksame Waffe gegen Covid-19? Das ist auf der einen Seite natürlich verständlich. Damit ist ein Wunsch ausgedrückt, von dem man annehmen kann, dass die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer ihn teilen. Auf der anderen Seite ist es doch eine bemerkenswert martialische Formulierung, die bestimmte Voraussetzungen mit einschließt, die alles andere als selbstverständlich sind und die man extra aufzeigen und auch befragen sollte. Das habe ich versucht in einer kleinen Betrachtung, die einen Teil dieser Sendung darstellen wird. Ich habe diese Betrachtung auch zur Verfügung gestellt in einer Lehrveranstaltung mit dem Titel Pandemie. Und in diesem Zusammenhang ist eine ganze Reihe von Stellungnahmen von Studierenden entstanden, von denen in dieser Sendung ebenfalls einiges eingeschlossen ist. Die Musik, die Sie hören, stammt von James Anthony Light und das Stück nennt sich Modular Improvisations, Nummer 12.
Ist dieser Balanceakt zwischen Wirtschaft aufrechterhalten und Gesundheit bewahren, also ein Lockdown-Light, wie das immer wieder genannt wird, die derzeit einzige wirksame Waffe gegen die Ausbreitung des Virus?
Der Ausschnitt, den Sie soeben gehört haben, stammt aus dem Morgenjournal vom 29. Oktober dieses Jahres. In diesem Ausschnitt spricht Andrea Maywald von der einzigen wirksamen Waffe, die wir im Moment suchen. Und ihre Frage an die Wissenschaftlerin, mit der sie spricht, enthält die Voraussetzung, dass es eine solche einzige wirksame Waffe gäbe. Und sie artikuliert damit sicherlich eine Frage, einen Wunsch von vielen, die im Moment betroffen sind. Es hat mir aber diese Formulierung zu denken gegeben. Ich hatte am Tag vorher nicht im Radio, sondern in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Artikel gelesen von einem Münchner Soziologen, Armin Nasehi. Dieser Artikel beginnt mit der Frage, was ist die richtige Corona-Strategie? Und er fügt hinzu, es scheint, als sei der Kampf gegen die Ausbreitung des Virus ein Kampf der Gesellschaft gegen sich selbst, denn es sind gesellschaftliche Praktiken, die die Ausbreitung des Erregers befördern oder eindämmen. Anknüpfend an diese beiden Impulse möchte ich ein paar Gedanken vorlegen. Die gehen davon aus, dass eine Formulierung wie die einzige wirksame Waffe einen entsprechend konzeptualisierten Gegner hat, nämlich die Pandemie, nämlich das Virus, gegen das es die einzige wirksame Waffe gibt, weil es das Virus im Kern trifft, weil es das genau verhindert, und zwar genau verhindert, was das Virus ist, ohne Umschweife, also austilgend diese Gefahr. Und diese Gefahr wird auf diese Art und Weise selbst als etwas Ideales dargestellt. Es ist immer wieder hingewiesen worden in der gesellschaftlichen Diskussion darüber, dass das normale Grippevirus auch gefährlich ist, dass die Verkehrsunfälle gefährlich sind, dass wir nicht von Risiken befreit leben können. Die Besonderheit der Überlegung, mit der wir konfrontiert sind im Zusammenhang mit der Pandemie, ist, dass das nun idealisiert wird als eine Bedrohung im Vergleich zu der alles andere verblasst. Und wir müssen, so ist die Voraussetzung, dem auf den Grund kommen. Wir müssen das Wesentliche davon verstehen, dann können wir es auch bekämpfen. Diese Vorstellung einer idealen Pandemie erinnert ein bisschen daran, dass es auch Vorstellungen von einem idealen Sündenbock gibt. George Soros ist für Orban ein idealer Sündenbock. Theresa May ist für Johnson ein idealer Sündenbock gewesen. Das sind diese Verhältnisse, in denen man eine Wirklichkeit derartig zuspitzt in ihrer Ablehnungswürdigkeit, dass sie genau zu dem passen, was man selber als Ziel verfolgt, nämlich eine illiberale Demokratie oder aber eine Übernahme des Parteivorsitzes. Das heißt, es gibt hier eine gewisse Koalition, eine insgeheime Verbündung dazwischen, wie stark die Gefährdung idealisiert wird und wie sehr die Interessen mitspielen, die an dieser Idealisierung selber Anteil haben und auch Gewinn aus dieser Idealisierung ziehen. Ich möchte in dem Zusammenhang ein anderes Beispiel aus der vergangenen Woche zitieren, dass das noch ein bisschen deutlicher macht, dass in dem Fall aus China, das entnehme ich auch der Presse, es gibt dort eine Stadt mit Namen Kashgar, 4,7 Millionen Einwohner, und am 24. Oktober ist dort bei Testungen ein Covid-19-Fall entdeckt worden. Am nächsten Tag, das war Samstag, am nächsten Tag hat man weiter geforscht und ist darauf gekommen, dass die eine Person, die infiziert war, in ihrem Familienkreis weitere 138 genau gesprochen, Personen ebenfalls infiziert hat. Und dass man nun vor der Frage steht, wie geht man damit um? Wie gesagt, 138 Infektionen, die Stadt von 4,7 Millionen Einwohnern. Die Frage, was eine Epidemie ist und im Weiteren dann natürlich auch, was eine Pandemie ist, wird implizit beantwortet dadurch, dass man die Frage beantwortet, was tut man dazu, wie konzeptualisiert man das, was da passiert ist jetzt. Die Reaktion der chinesischen Behörden war die folgende, dass sofort massive Hilfsmittel und organisatorische Unterstützung aus der ganzen Umgebung angefordert worden ist und bis Montag 2,8 Millionen Tests an den Einwohnern von Kashgar durchgeführt worden sind und in den nächsten zwei Tagen dann diese ganzen 4,7 Millionen durchgetestet wurden. Das zeigt eine Vorstellung des Virus als eine massive, lebensbedrohende Gefahr aller Beteiligten, die damit in Verbindung kommen. Eine Idealisierung noch einmal, der man in voller Härte entgegentreten muss. Ein Wissenschaftler, der zitiert wird in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ebenfalls, sagt, Wissenschaft alleine würde nicht so vorgehen, kann nicht garantieren 100%ige Sicherheit, sondern nur 95-99% kann das garantieren, dass man durch kleinere Maßnahmen, durch klügere Strategien die Sache eindämmt. Es geht aber hier nicht einfach um Wissenschaft, sondern es geht um Politik und eine Überlegung der lokalen Parteiführung ist, dass sie sich in keinem Fall eine Blöße geben darf, dass sie sich nicht blamieren darf, dass wenn hier doch etwas passiert, was nicht vorhersehbar ist, was sehr unwahrscheinlich ist, sie auf jeden Fall ihren Job verlieren und darum gegeben, dass es eine entsprechende Politikleitung auch der obersten Parteigremien gibt, dass so etwas nicht passieren kann, das Virus auf diese Art und Weise in der massivsten Form bekämpft wird. Eine Begriffsbestimmung des Virus, die absieht von anderen Aspekten, die hier auch auftreten und die nun, wenn wir auf unsere Situation schauen, sehr wohl auch mit im Spiel sind und diskutiert werden. Also so eine Frage wie, wie steht es mit der Information der Bevölkerung? Wie steht es damit, dass Wirtschaft bei uns auf eine Art und Weise geregelt ist, die es verlangt, dass man produktiv, interaktiv, länderübergreifend operiert. Frage der Menschenrechte, was kann der Staat beeinspruchen an menschlichen Praktiken, wie weit ist er zuständig für die Regelung des Privatlebens, wie weit werden bestehende Gesetze und Konventionen verletzt, wenn eine Staatsmacht eingreift in den Ablauf des Lebens, der Beschäftigungsfreiheit, der Handelsfreiheit der Bevölkerung. Das sind Punkte, die die ideale Pandemie als eine Konstruktion erscheinen lassen, als wäre es ausgemacht, dass die ideale Pandemie darin besteht, dass sie alle Menschen massiv bedroht und darum mit jeder zur Verfügung stehenden Maßnahme bekämpft werden muss, koste es, was es wolle. Das ist die Situation, in der wir uns im Westen vorfinden. Und da könnte man nun sagen, die Problematisierung der Idealisierung von Begriffen generell, speziell der Pandemie, hat bei uns ja dazu geführt, dass wir Praktiken haben, wie vergleichen wir machen es die einzelnen Länder, wir können uns von denen etwas absehen, kurz gesagt, wir fragen nicht nach dem besten Lösungsapparat, sondern wir fragen nach Best Practice. Wir haben keine absolut eindeutige Antwort, sondern versuchen uns zwischen Alternativen zu orientieren und zu entscheiden. Was schon einmal deswegen interessant ist, weil, zurückzukommen auf das Zitat vom Anfang, die einzige wirksame Waffe gegen das Virus eine andere Sprache spricht. Da kommt dabei heraus, wir wollen auch die einzige wirksame Waffe, weil die wollen wir besitzen und dann haben wir den Spuk beendet. Das ist mit Best Practice nicht zu machen und das zeigt auch das Dilemma, in dem die Gesellschaft heutzutage ist. Ich hatte eben auch Massehi zitiert, es ist ein Kampf der Gesellschaft gegen sich selbst, denn schließlich und endlich ist es die Gesellschaft, die die Strategien festlegt, die auf das Virus gerichtet sind und die das Virus in diesem Sinn auch definiert und bestimmt in einer Weise, wie es bei uns geschieht, so, dass wir einen Anteil Wissenschaft und einen Anteil Politik haben und dass diese Wissenschafts- und Politik-Definitionsmacht aber auch noch nicht ausreicht, sondern an eine Gesellschaft gerichtet ist, die selbst sehr viel geschichtet ist und die, und das ist nun ein Punkt, wo ich auf den Artikel von Armin Nasehi ein bisschen noch eingehen möchte, die alles andere als homogen ist.
Thank you.
Der Hinweis von Nasehi, der mir ausgesprochen wichtig erscheint, ist, dass Strategien zur Bewältigung der entsprechenden Krankheitssituation leichter gelingen und aussichtsreicher sind, in dem Maße, in dem sie organisationsmäßig eingesetzt werden können. Also die öffentlichen Linien, die Schulen, die Theater, die Kinos, die Gaststätten, die Behörden, alles Organisationen, in denen für die darin Beschäftigten und die damit in Kontakt tretenden Personen schon eine Einschränkung der Freiheit mitgedacht ist. Um das simpelste Beispiel zu sagen, das ist gar nichts mit den grauen Aussichten zu tun hat, wenn man in ein Geschäft geht und die Angestellten haben alle eine Uniform an, damit sie ein Image des Betriebes darstellen, ganz zu schweigen von den Parkwächterinnen oder den Polizistinnen, dann ist das ein Eingriff in die Freiheit des Sichkleidens der involvierten Personen. Also das nur als ein kleines harmloses Nebenbeispiel dafür, dass im Organisationsapparat dieses schwierige Verhältnis zwischen einer klaren Zielsetzung eines bestimmten sozialen Umfelds und der Freiheit, die bleibt, wenn man sich nicht in diesem Umfeld bewegt, entsprechend geregelt werden kann, sodass die Alternative deutlich wird, mit der man jetzt konfrontiert ist, dass wir aus gesellschaftlich organisierten Corpora bestehen, die aber niemals so weit reichen, dass in der Zivilgesellschaft elementare Rechte verletzt werden. Und damit verbindet sich jetzt die Frage, wenn es also so ist, dass wir ein Widerstandsrecht in der Zivilgesellschaft gegen die Interventionen und Vorschriften des Staates haben, was passiert dann mit unserem Begriff und mit unserer Strategie gegen das Coronavirus? Das ist eine Situation, in der es, wie wir wissen, schon zu massiven Protestbewegungen gekommen ist, zu expliziter und impliziter Verweigerung dessen, was der Staat an dieser Stelle vorgesehen hat. Und wir kommen in eine sehr eigenartige Situation, nämlich in die, dass die Freiheitsrechte, die im Verlaufe der europäischen Gesellschaftsentwicklung und Staatsentwicklung entwickelt worden sind als Freiheitsrechte gegen den Staat, dagegen, dass er in das Privatleben einschreitet, dass diese Freiheitsrechte jetzt eingesetzt werden gegen den Staat, der seine Bemühungen, die Staatsbürgerinnen über die Krise hinweg zu führen, nun angegriffen sieht als Freiheitsverletzung. Der Staat, der seinerseits als Organisation einen Freiheitsspielraum braucht, um mit dieser unvorhergesehenen Situation umzugehen, Gesetze zum Beispiel zu beschließen, die nur ein halbes Jahr gültig sind, für sich in Anspruch zu nehmen, dass er nicht genau weiß, was er tut und in der nächsten Woche was anderes tut. Diese Verhaltensweisen, die ganz unvermeidlich sind im Zusammenhang mit einer unerforschten Epidemiebedrohung, in Anspruch zu nehmen, um eine Bewegungsfreiheit zu besitzen und diese Bewegungsfreiheit nun vom Staat verteidigt werden soll oder muss gegen Personen, die sich wehren, eine organisationsmäßige Lösung für das Problem zu finden. Und die Schwierigkeit, die es zwischen China und Europa, um das in der Kurzfassung zu sagen, gibt in dem Zusammenhang, die Schwierigkeit ist eben die, dass die Vorstellung, dass der Staat die Rolle einer Gesamtorganisation übernimmt, die jetzt das zivile Moment und die Zivilgesellschaft komplett überformt, sodass als Effekt möglichst sinnvolle und wirkungsvolle Maßnahmen gesetzt werden können, in einem Gegensatz steht dazu, dass der Staat eingeschränkt wird, dass es ein Wissen davon gibt, dass die Sache komplizierter ist als organisatorische und auch gouvernementale Strategien erlauben, was aber zusammengeht mit einer Reduktion der Effizienz der Maßnahmen gegen das Virus. Was folgt daraus? In welche Richtung kann das weitergehen? Ich möchte nochmal bei der Formulierung Best Practice ansetzen und einen sehr allgemeinen Gedanken zum Abschluss bringen. Und zwar ist Best Practice, so wie ich es dargestellt habe, zunächst mal etwas, was gegen die einzige richtige Praxis eingeführt werden kann, die wir uns zwar wünschen, aber von der wir wissen, dass sie an dieser Stelle uns kaum zur Verfügung steht. Es gibt also mehrere Praktiken und davon eine die Best Practice oder mehrere die Best Practice. Wir sollten uns dann dieses und jenes aussuchen aus diesem Arrangement von Optionen. Da drin liegt eine bemerkenswerte Implikation und diese Implikation ist best. Also es gäbe doch eine beste Art und Weise, damit umzugehen. Das klingt jetzt einerseits ein bisschen anders als die einzige richtige, aber so ziemlich richtig und Kandidat der richtigsten Option sollte es schon sein. Es ist das Dilemma, diese Verwischung der Rangordnung, die ja darin besteht, dass man auf der einen Seite das Beste, das Einzige haben will, aber zugibt, dass man es aus einer Anzahl von mehr oder weniger Besten holt, ist eine Kompromissbildung, die auch gesellschaftlich etwas abbildet, worin wir uns befinden, nämlich dass wir kaum umhin können, an vielen Stellen das zu fragen, was Andrea Maywald fragt, nämlich, was ist der beste Weg, da rauszukommen? Bitte sagen Sie mir den. Und gleichzeitig aber wissen, dass dieser Wunsch, diese Antwort zu bekommen auf den besten Weg, vermutlich so nicht erfüllt werden kann. Um es in zwei kurzen Worten zu fassen, wir wollen einerseits definitive Antworten und wir wollen sie jetzt, weil sie sich jetzt stellen, die Probleme. Und indem wir sie jetzt stellen, wissen wir auch, wir sind kontingent, wir stellen sie jetzt. Es kann etwas passieren, was diese definitiven Antworten, die wir brauchen, um zu wissen, was wir jetzt tun sollen, wieder umwerfen müssen. Ich sage es jetzt nochmal in einem nicht so abstrakten Bild, sondern in einem sehr populären Zusammenhang. Es gibt diesen Spruch, diese Art von, man kann nicht nur sagen Spruch, sondern auch Wunschvorstellung oder aber auch Kompromissvorstellung, die sich ausspricht in der Formulierung, Schiedsrichterentscheidungen sind Tatsachenentscheidungen. Das ist ein hochinteressanter, bemerkenswerter Konflikt plus Konfliktlösung. Der besteht nämlich darin, dass es in einem Spiel, kommt aus dem Fußballspiel, so viel ich weiß, in einem Spiel Abläufe gibt, die zu beurteilen sind, die nicht von selbst klar sind, die Unklarheit darüber entstehen lassen, ist das jetzt regelkonform und welche Regel wird erfüllt oder gebrochen. Und es gibt eine Instanz, die über das befugt urteilt, was da geschieht. Das ist der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin. Und jetzt könnte man der Auffassung sein, zu sagen, ja okay, es gibt bestimmte Tatsachen und die Tatsachen sind auf Video wie immer mit geschnitten, aufgezeichnet. Das sind die Tatsachen und es gibt jemanden, der sieht sich das dann an, diese Tatsachen, vielleicht auch als ein Schiedsrichterteam im Videobeweis und der fällt dann ein Urteil entsprechend den Spielregeln. Das braucht das Spiel, damit es weitergeht. Aber private Meinungen, dass das anders gewesen wäre und so, sind alle noch möglich. Und es könnte jetzt ein Instanzenzug eingeleitet werden, in dem dann diese Entscheidung des Schiedsrichters vor einem Sportgericht noch einmal diskutiert wird und zurückgenommen wird. Sie merken schon, das geht nicht so, sondern der Genius des Wahlspruchs Schiedsrichterentscheidungen sind Tatsachenentscheidungen besteht darin, dass gedacht wird, dass was immer die Schiedsrichterin sagt, damit gleich gesetzt wird der Tatsache, um die es geht. Und das heißt, wir hätten einen idealen Blick auf das, was passiert. Und dieser ideale Blick auf das, was passiert, der macht daraus auch das, was es ist. Der ideale Blick auf das Coronavirus bedeutet auch, dass wir wissen, was wir dagegen tun sollten, können. Und damit ist die Sache des Coronavirus geklärt. Und er geht nicht davon aus, dass wir in einem Zusammenhang stehen, in dem die Beurteilung dessen, was uns an dieser Stelle entgegensteht, selber etwas ist, was in der Zeit sich ändert. Und was damit gesagt ist, ist, dass die Perspektive, die wir brauchen, um uns in unserem Leben auseinanderzusetzen, geordnet auseinanderzusetzen, mit Bedrohungen, die dieses Leben betreffen, diese Perspektive schränkt auch unsere Sicht aufs Leben ein, weil wir diese Perspektive notgedrungen fokussieren und wenn wir sie überfokussieren, in einem Maße uns darauf konzentrieren, dass der Rest des Lebens nicht mehr sichtbar und nicht mehr in der Form einzubauen ist und Leben besteht darin, hier einen Ausgleich, ein Gleichgewicht zu finden und die Fragestellung nach der einzig wirksamen Waffe gegen solche Bedrohungen muss verstanden werden als eine Defensivbewegung, die als Defensivbewegung immer auch die Gefahr impliziert, dass man vor lauter Defensive das vergisst, was man eigentlich verteidigen möchte. Ein Kommentar zu dem Text, den ich jetzt vorgetragen habe, kommt von Katharina Sokolicek.
Durch die Begriffswahl die einzig wirksame Waffe lässt sich die These aufstellen, dass wir es hier mit einem Krieg zu tun haben. Das Virus ist der Feind, er muss getötet und ausgerottet werden, um die noch übrigen Menschenleben zu schützen oder zumindest um die Ausbreitung zu stoppen, wie es im Nachrichtenjournal genannt wird. Denkt man an die Bilder der vielen Särge aus Italien zu Beginn der Pandemie und an die nun geltenden nächtlichen Ausgangssperren, sind Gemeinsamkeiten zu einem Krieg zu finden. Die einzig wirksame Waffe könnte ein Impfstoff gegen das Virus sein, der diesen ausrottet. Doch auch hier treten Probleme auf. Erstens, es wird vermutlich noch dauern, bis es für alle Menschen einen Impfstoff gibt. Zweitens, werden sich nicht alle impfen lassen. Drittens, können beim aktuellen Virus wahrscheinlich Mutationen auftreten. Dann hätten wir zwar eine wirksame Waffe gegen den einen Feind, nicht aber gegen andere. Diese Idee des Impfstoffs als Waffe ist zumindest momentan auch insofern hinfällig, als dass wir auf ihn warten müssten. Und wie Jessica Schinnell geschrieben hat, man in der Not sich für die Waffe entscheidet, die schnell eingesetzt werden kann. Doch was ist eigentlich das Ziel der Waffe, der Maßnahmen? Was ist die Gefahr? In den meisten Ländern geht es darum, die Zahl der Neuinfektionen zu minimieren oder stabil zu halten, sodass die noch schnellere Ausbreitung verhindert wird, um die Krankenhäuser nicht zu überlasten. Denn es soll dort nicht zu ethisch fragwürdigen Triagen kommen müssen. Auf der anderen Seite soll die Wirtschaft aufrechterhalten werden. Eine einzige Waffe zu finden, die auf so vielfältige Ziele gerichtet ist, ist schwierig.
Thank you.
Katrin Rautner hat einen Kommentar zu dem Thema geschrieben.
Ich denke, dass derzeit eindeutig die Bekämpfung der Pandemie im Vordergrund steht. Die Soziologin spricht von der momentan einzig wirksamen Waffe und unter dieser sind die gesetzten Maßnahmen zu verstehen. Eine andere Waffe, beispielsweise einen verlässlichen Impfstoff, gibt es noch nicht, weswegen es derzeit überhaupt nicht möglich sein kann, das Virus an sich zu besiegen. Und selbst wenn es dann den Impfstoff in naher Zukunft geben sollte, bedeutet es keineswegs, dass dieser zur Gänze vernichtet werden kann. Es ist ein Kampf gegen die Pandemie und dem daraus entstehenden Kontrollverlust. Aus Erfahrung kann gesagt werden, dass die Infektionszahlen mithilfe des ersten Lockdowns zurückgegangen sind. Und ja, im Sommer hatte man an so manchen Tag das Gefühl, als wäre die schlimmste Zeit überstanden. Entgegen aller Warnungen und Prognosen auf ein Zurückkehren des Feindes entstand ein kurzzeitiger Siegesrausch und das, obwohl jedem bewusst war, dass das Virus weiterhin unter uns weilt. Nur hatte es halt in dieser Zeit nicht die Oberhand. Jetzt befinden wir uns wieder genau dort, wo alles begonnen hat und verständlicherweise versuchen wir es wieder mit denselben Waffen, die zuvor schon einmal Wirkung gezeigt haben. Allerdings mit der Erkenntnis, dass diese allein nicht zum Sieg führen werden. Die derzeit einzig wirksame Waffe ist demnach nur ein Versuch, Zeit zu verschaffen, um andere Waffen zu finden, mit denen die Pandemie endgültig bekämpft und das Virus unter Kontrolle gehalten werden kann.
Eine Reaktion auf den im Wiki veröffentlichten Text stammt von Alexander Konitz.
Die einzig wirksame Waffe ist eine Diktion, die durch zwei Merkmale gekennzeichnet ist. Ausschließlichkeit und eine martialische Diktion. Was kann der Grund dieser Wortwahl sein? Wer bestimmt die Einzigartigkeit? Spontan fällt die Bezeichnung alternativlos ein, ein Attribut, das Politiker, in einem Fall die Bundeskanzlerin Merkel, verwenden, wenn ein Vorschlag für ein gewünschtes Verhalten kurzfristig durchgesetzt werden soll. Das heißt, über Alternativen soll bzw. braucht nicht nachgedacht werden. Wer macht das dann? Der oder diejenige, der oder die entscheidet, was alternativlos wäre? Der zweite Punkt ist die Verwendung von Metaphern wie Waffe für Mittel, Instrument, Lösung. Dient diese Wortwahl der Versachlichung und Klärung der diffusen Situation oder dient sie eher der Emotionalisierung, Zuspitzung, Verängstigung? Die Frage nach cui bono, wem nützt es? Was will damit bezweckt werden, hilft Absichten zu erkennen und mehr Sicherheit zu gewinnen. Weil, wie heißt es in der Militärsprache, ein erkannter Feind ist ein halber Feind. Musik
Ich möchte abschließend an die Bemerkung von Alexander Konitz anschließen, und zwar an seine Assoziation zwischen einzig wirksame Waffe und alternativlos. Das könnte man so paraphrasieren, dass man mit dem "Es gibt nur eine einzige wirksame Waffe" gleichzeitig sagen möchte, koste es, was es wolle, das brauchen wir. Damit ist ausgeschlossen, dass im Prozess der Diskussion über die Gegenmittel gegen eine Gefahr eine Folgeabschätzung stattfindet, denn Alternativen werden durch diese Formulierung von vornherein ausgeschlossen. Es ist jetzt interessant zu bemerken, dass diese Alternativlosigkeit in zwei verschiedenen Varianten auftritt. Die eine Variante ist die, dass man von vornherein ausschließt, dass es da noch Alternativen geben könnte, und dass man das verbindet mit einem Zwangsmoment, dessen sich die Autoritäten gerne bedienen. Es gibt aber auch eine zweite Form von Alternativlosigkeit, die man feststellen kann in Handlungszusammenhängen von einzelnen Personen, die unter einem gewissen Druck stattfinden, in jeder umstrittenen und umkämpften Entscheidungssituation engt sich der Horizont ein und es ist nicht möglich, in Ruhe Alternativen zu diskutieren. Es muss gehandelt werden, wie es so schön heißt, und damit entsteht eine Situation, in der die Alternativlosigkeit ein Ausdruck für Kontingenz, für die Endlichkeit des Menschen ist. Die Gefahr ist, dass diese Erfahrung, der man nicht entkommt, übertragen wird in Entscheidungsabläufe im gesellschaftlichen Rahmen und dass die jeweils bestimmenden Personen und Institutionen etwas für sich in Anspruch nehmen, was in der Einzelsituation, in einer Notsituation, im Notstand argumentiert werden kann als echte Unmöglichkeit, hier Alternativen zu diskutieren, gleichzeitig aber verdecken. Wie dem auch sei, ich möchte diese Glosse mit einem Spruch aus der Volksweisheit beenden, dem Beaumont, das man auf Plakaten lesen kann, nämlich niemals den Humor verlieren. Es ist die einzig wirksame Waffe gegen den Ernst des Lebens. Thank you.
Thank you.